Der Börse Frankfurt Podcast. Börsennews und Know-how direkt von der Quelle.
Hallo und ganz herzlich willkommen zur heutigen Börse at Home mit Stefan Waldhauser. Es sind schwierige Zeiten momentan für Aktionärinnen und Aktionäre, insbesondere wenn sie in ehemals schnell wachsende, chancenreiche Unternehmen investiert sind. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Stefan heute Zeit hat und uns eine halbe Stunde seine Expertise schenkt. Und im Wesentlichen wollen wir darüber sprechen, was sich eigentlich verändert hat und wie Sie damit umgehen können, weil diejenigen, die schon länger im Markt sind, gruselt es gar nicht so sehr wie Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Edda, danke für die Einladung.
Und fangen wir doch mal direkt an, ganz kurze Wrap-up, wie die Märkte sich jetzt entwickelt haben, nur mal im Vergleich. Ist ja besonders, also es fällt alles, aber insbesondere im Hightech-Bereich, im Tech-Bereich ist es deutlich stärker. Welche Gründe sind das, die dahinter stehen? Warum entwickeln sich diese Aktien massiver als die anderen?
Ja, ich denke, so ganz platt könnte man sagen, was hoch steigt, kann auch tief fallen, ne? Also Tech-Aktien waren in aller Munde, waren gehypt, vieles war viel zu teuer, war auch in einigen Aktien viel, viel Luft enthalten oder in ganzen Aktiengattungen. Und genau da entweicht Luft. Nasdaq Cloud Index minus 58%, glaube ich. Nasdaq Internet Index genauso viel, minus 55%. So einige Star-Investoren, Kathy Wood von ARK Invest hat 75% verloren. Also alles, was hochgejubelt war, ist tief gefallen. Aber Technologie ist ganz breit gefallen. Ja. Also nicht nur die hochgejubelten Werte. Auch ich habe mit meinem Wikifolio über 40% verloren, obwohl ich mir bewusst war, dass vieles zu teuer war und ich meinte, vorsichtig zu sein. Wir sind bei Technologie mitten im Bärenmarkt drin und die Gründe sind offensichtlich Zinserhöhungen, das heißt die Zeit des billigen oder kostenloses Geldes ist vorbei. Das heißt auch, die Cashflows in der Zukunft sind abgezinst zum heutigen Zeitpunkt weniger wert. Das sind so ganz pauschal die Gründe. Und dann ist es vor allen Dingen so, plötzlich empfinden alle, wie in früheren Jahren, Technologie wieder als Risiko behaftet, was es meiner Meinung nach gar nicht ist, wenn man weiß, was man tut. Und ja, wollen zum Ausgang, wollen raus und deswegen zu viele Verkäufer im Markt führt es dann zu diesen drastischen Abverkäufen, wie wir jetzt schon etliche Tage hatten. Aber wie du eben schon gesagt hast, wenn man länger dabei ist, dann hat man das schon mehrfach erlebt. Technologie ist immer extrem, die Volatilität muss man erstmal aushalten können. Und ja, ich meine, ich bin Technologieexperte, viel in Technologie investiert, also muss ich auch durch solche Zeiten gehen.
Und wenn ich jetzt, was tue ich jetzt? Also wir sind uns ja einig, das Falscheste wäre einfach panikartig alles zu verkaufen. Was können Anlegerinnen und Anleger jetzt in dieser Situation am besten tun?
Also erstmal tatsächlich Ruhe bewahren. Und dann ja, sich ihr Depot anschauen und genau jede einzelne Aktie angucken, ist das Unternehmen, was hinter der Aktie steht, so aufgestellt, dass es auch kommende Zeiten höherer Zinsen, vielleicht kommende Rezession, vielleicht sogar Stagflation, das Horrorszenario, aushalten kann. Also ich möchte an keinen Unternehmen beteiligt sein, die aus einer Position der Schwäche heraus dann plötzlich Kapitalerhöhungen durchführen müssen zu niedrigen Kursen. Solche Dinge, also man muss tatsächlich auf die Unternehmen im Detail schauen. Auf die Bewertung hätte man sowieso schauen müssen, hoffentlich. Das, also für mich ist das mit das Allerwichtigste. Ich kann nicht nur auf die allerbesten und innovativsten Unternehmen schauen. Ich muss auch gucken, zu welchem Preis ich die einkaufen kann. Wer das gemacht hat, der hat sich ja vor den Unternehmen ja, die jetzt so allzu hoch gejubelt waren, Cloud-Unternehmen, SaaS-Unternehmen, von denen ferngehalten oder verabschiedet, als sie sehr, sehr hoch waren. Jetzt sind die Bewertungen runtergekommen und trotzdem möchte ich davor warnen, einfach nur alles, was jetzt stark gefallen ist, als billig anzusehen und optisch billige Aktien zu kaufen. Das muss nicht unbedingt so sein. Also Beispiel Netflix sieht jetzt nach dem Kurssturz wahnsinnig günstig aus. Auch auf Kurs-Gewinn-Verhältnis Betrachtungsweise. Aber Netflix verdient immer noch kein Geld, wenn man den Cashflow betrachtet. Und Netflix hat Probleme im Abonnentenwachstum. Ich halte Netflix auch nach dem Kurssturz nicht für billig, weil die werden große Probleme haben, das, was sie eigentlich tun müssten, immer mehr in Content zu investieren, aus dem eigenen Cashflow zu bezahlen, weil der eben nicht da ist.
Also wenn jetzt statt KGV zu nehmen, Cashflow als Kennzahl für dich relevanter ist, wo gucke ich da genau drauf? Also in welchem Verhältnis setze ich den Cashflow?
Also ich setze den Enterprise Value ins Verhältnis zum Free Cashflow nach Investitionen. Mhm. Also Enterprise Value, nochmal kurz zur Verdeutlichung, ist die aus meiner Sicht bessere Alternative zur Marktkapitalisierung. Also ist der Wert der Firma an der Börse, aber korrigiert um Barmittel und um die Schulden. Also der Enterprise Value ist dieser wirkliche Unternehmenswert, der im Falle einer Unternehmensübernahme von einem Investor gezahlt wäre. Also die Investoren außerhalb der Börse, wir rechnen immer mit Enterprise Value, nicht mit Marktkapitalisierung, und das sollte man auch tun. Dann sehen nämlich die Bewertungen von einigen Unternehmen ganz, ganz anders aus. Also Netflix ist dann ein gutes Beispiel. Also ich gucke bei Wachstumsunternehmen natürlich auf Enterprise Value Verhältnis zum Sales, also das Umsatzmultiple, das ist die Alternative zum KUV. Und was die Profitabilität angeht, gibt es ja bei vielen dieser Unternehmen noch gar keine Nettogewinne. Also ich kann gar kein KGV ausrechnen, aber es gibt sehr wohl oder es sollte geben einen positiven Cashflow. Wenn es den nicht gibt, dann habe ich auch als Tech-Investor tatsächlich ein Problem mit dem Unternehmen. Heißt nicht, dass ich generell nicht in Unternehmen investieren würde, die noch einen negativen Cashflow machen, aber das nur in Ausnahmefällen.
Und in welcher Spanne bewegt sich so ein Enterprise Value zum Cashflow, zum Free Float Cashflow, um positiv für dich zu sein?
Man kann das durchaus mit dem KGV vergleichen, so von der Größenordnung her. Und es ist tatsächlich so, dass auch schnell wachsende Firmen wie Airbnb zum Beispiel, die sind ja auch, ist für mich ein hervorragendes Unternehmen, von den Gründern noch geführt, aus meiner Sicht prädestiniert dafür, wirklich das wertvollste Unternehmen seiner Branche zu werden. Gibt für mich keinen Grund, warum eine Hotelkette wie Marriott oder so wertvoller sein sollte als Airbnb. Und die werden jetzt gehandelt zu einem Free Cashflow-Verhältnis Multiple von knapp 20. Ja. Zoom. Wir machen das Meeting jetzt nicht über Zoom, aber Zoom ist aus meiner Sicht auch nach dem Kurssturz ein ganz interessantes Unternehmen. Nicht wegen dem reinen Videoconferencing. Ja, da gibt es verschiedene Tools, aber weil Zoom im Begriff ist, sich zu wandeln von diesem ehemals in der Pandemie hochgespülten Videoconferencing-Tool-Anbieter zu einem wirklich validen Enterprise-Software-Hersteller, die verschiedene Produkte da jetzt auf den Markt gebracht haben. Das Zoom Phone zum Beispiel, also kann alle herkömmlichen Telefonieanlagen ersetzen in Unternehmen. Und auch so ein Unternehmen wie Zoom, das Wachstum ist jetzt deutlich zurückgekommen, aber die verdienen Unsummen von Cash, werden auch zu einem Free Cashflow-Verhältnis von 17, glaube ich, gehandelt. Also das sind die Unternehmen, wo jetzt meiner Meinung nach auch das Risiko nach unten beschränkt ist, solange diese Cashflows weiter fließen. Und da spricht nichts dagegen, selbst wenn wir jetzt eine moderate Rezession bekommen, hören ja plötzlich nicht auf, die Geldquellen zu sprudeln.
Okay, also eine wichtige Kennzahl, Enterprise Value zum Cashflow. Was sind noch für Kennzahlen wichtig für dich?
Ja, generell, wenn man von Wachstumsunternehmen spricht, natürlich die Höhe des Wachstums, aber die Höhe des Wachstums ist nicht mehr das Entscheidende. Es kommt viel mehr darauf an, wie effizient das Wachstum ist. Also die Kombination ist zwischen Wachstum und Profitabilität. Ja, da gibt es aus der Risikokapital-Szene eine Kennzahl, die nennt sich der Rule of 40 Score. Also die Rule of 40 ist die Summe von Umsatzwachstum und Free Cashflow Marge. Ja, das addiert man zusammen und dann sagt man, soll bei einem hervorragenden Unternehmen ein Wert größer 40% rauskommen. Also wenn ein ehemaliger High-Growth-Unternehmen jetzt vielleicht nur noch 20% wächst, ja, weil es größer geworden ist in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten und so weiter, dann sollte mindestens eine Free Cashflow Marge von 20% da sein. Dann sagt man also 20% Umsatzwachstum plus 20% Free Cashflow Marge wäre diese 40 ominöse 40% erreicht. Und das ist aber wichtig, dass diese Kennzahl nicht nur einmal, dass es nicht nur einmal erfüllt ist, sondern wenn man das Quartal für Quartal ausrechnet und dann am besten noch Saisonalität rausrechnet, also ich rechne da gerne mit Trailing 12 Months Zahlen, also Zahlen über die letzten 12 Monate, dann sollte da stabil über 40% rauskommen. Je höher, desto besser. Also alle die Unternehmen, die ich jetzt genannt habe, Zoom oder Airbnb, sind da deutlich drüber.
Hier ist eine Frage von einem Teilnehmer. Ich habe übrigens vorhin vergessen, Sie können alle hier Fragen stellen. Die geht nochmal 3 Schritte zurück. Aber um ihn dann abzuholen sozusagen, die Abzinsung von zukünftigen Gewinnen. Vielleicht können wir das nochmal ganz kurz erklären. Die Effekte von der Zinswende auf die Bewertung.
Oh, da müsste man jetzt Discounted Cashflow-Verfahren erklären, hier per Videocall. Das ist ein bisschen schwierig. Also, wenn ein Unternehmen heute Gewinne macht, ja, dann kommt das Geld in die Kasse. Ich muss da wegen zukünftiger Inflation oder so nichts weiter berücksichtigen. Wenn ein Unternehmen heute aber Verluste macht und verspricht seine Gewinne erst in der Zukunft, dann sind die Gewinne in der Zukunft wegen Inflation, weil das Geld ja heute beschafft werden muss, um in Zukunft Zinsen gezahlt werden müssen, damit in Zukunft das Geld erwirtschaftet wird, dann sind diese Gewinne aus der Zukunft zurückgerechnet in die heutige Zeit weniger wert. So viel die Theorie. Also auch da Disclaimer, ich bin zwar Wirtschaftsmathematiker vom Beruf, aber je länger und mehr ich mich mit diesen Methoden auseinandergesetzt habe, wie Discounted Cashflow-Verfahren, desto kritischer stehe ich dem gegenüber. Also ich benutze das für meine Aktienanalyse zum Beispiel überhaupt nicht. Ja, ich gucke mir da die grobe Richtung an, aber wenn man dann wirklich riesige Excel-Sheets erstellt, ich weiß, das wird in den Banken und großen Analystenhäusern gemacht, und dann diese Rechnungen durchführt und dann so tut, als könnte man heute einen Aktienkurs berechnen, und das ist dann oft der Zielkurs dieser Häuser, dann, ja, aus meiner Sicht wird man dann dem Großen und Ganzen nicht gerecht, nämlich die hohe Unsicherheit, die in den Prognosen liegen, weil diese ganzen Berechnungen sind nur so gut wie Umsatz- und Ertragsschätzungen aus der Zukunft. Und viele Unternehmen sehen sich heute noch nicht mehr in der Lage, mehr als ein Quartal im Voraus zu planen. Viele Tech-Unternehmen weigern sich, eine Guidance fürs gesamte Jahr auszugeben. Und ich kann das gut verstehen, als hier ehemaliger Tech-Unternehmer selbst. In mir ist ein Rätsel, wie man vernünftig auf 5 Jahre im Vorhinein sowas hochrechnen kann. Die Analysten behaupten immer, sie können es, und dementsprechend skeptisch bin ich da aber auch und kann ich auch nur raten, sollte man sein, wenn man es mit den Kurszielen dieser Häuser zu tun hat.
Ja, etwas vereinfacht mit gesundem Menschenverstand daran zu gehen, ist ja klar, wenn ich eine Aktie kaufe, bezahle ich die Gewinne in der Zukunft, also die kaufe ich heute. Und die muss ich natürlich abzinsen, so wie wir alles irgendwie abzinsen müssen. Aber das war der wichtige Punkt da, war die Unsicherheit der Prognosen, weil ich habe ja da noch einen zweiten Faktor da drin. Das ist auf der einen Seite, erhöhen sich die Abzinsungen, also das wird einfach weniger jetzt zum Tag Null, sagen wir heute ist Tag Null, aber auf der anderen Seite wird ja auch die Prognoseunsicherheit höher, oder die sagen, die Prognosen werden unsicherer. Genau. Das hat ja auch sicherlich einen großen Effekt.
Eben, und all diese Cashflow-Rechnungen, Discounted Cashflow-Rechnungen, gehen ja immer zig Jahre in die Zukunft, also so bis zu 10 Jahren oder so. Und also das ist wirklich meiner Meinung nach nur Pi mal Daumen. Da lohnt sich so eine Rechnung.
Aber wir hatten jetzt 2 Kennzahlen. Das eine war Enterprise Value zu Free Float Cashflow und die Rule of 40. Gibt es noch eine weitere, die für dich wichtig ist?
Vielleicht generell, wenn man Profitabilität anguckt, und man steht ja generell vor dem Problem, dass viele dieser Unternehmen eben noch keinen Gewinn machen. Ja, was bedeutet denn Profitabilität? Was man aber immer sich angucken kann, das ist die Bruttomarge. Also wie sieht denn das Geschäftsmodell aus? Bruttomarge ist ja der Umsatz abzüglich der Herstellungskosten für das Produkt oder für die Dienstleistungen. Und alles, ein sehr, sehr gutes Softwareunternehmen zum Beispiel hat eine Bruttomarge von 80%, sagen wir mal, manche sogar 90%. Aber das ist ganz was anderes wie jetzt in klassischen Industrien, wo oftmals mit einer Bruttomarge nur von 20% gearbeitet werden muss, wie in der Automobilindustrie oder so. So, wenn ich ein Unternehmen habe, was eine Bruttomarge von 80% habe, selbst wenn es unterm Strich sehr, sehr defizitär ist, dann bedeutet das ja, dass die Hauptkosten liegen entweder in Forschung und Entwicklung oder in Vertrieb und Marketing, oder in der allgemeinen Verwaltung. So, das kann man sich dann vielleicht nochmal ganz grob angucken. Wo sind denn da die Kosten? Und wenn ein Unternehmen in der Vergangenheit sein Wachstum vorangebracht hat, durch Investitionen in Sales und Marketing, dann ist das zum Beispiel ein Kostenblock, wenn ich angucken will, wie krisenfest ist denn das Unternehmen, den kann ich innerhalb von ein, zwei Quartalen enorm zurückfahren und damit einen Cash-Abfluss stoppen, wenn es denn sein muss in der Krise, sodass solche Unternehmen, also wenn der Cash-Abfluss da begründet ist, für mich nicht akut gefährdet sind. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich tatsächlich teilweise auch in Cashflow-negative Unternehmen investiere, besonders dann, wenn sie noch jung sind, das heißt kurz nach dem IPO zum Beispiel stehen. Momentan wird alles an der Börse heftigst abgestraft dafür, dass man negativen Cashflow hat. So, aber was bedeutet denn das? Ein Unternehmen, ein junges Unternehmen kommt an die Börse, macht ein IPO, hat die Kassen voller Geld, um zu wachsen. Das ist die Business Story, das ist der Business Case. Das war immer so geplant. Und das bedeutet aber auch, es wird erstmal investiert, von dem Geld wird was ausgegeben. Das bedeutet, die Cashflow-Rechnung ist erstmal negativ. Das ist das Normalste der Welt nach einem Börsengang. Mhm. Und heute werden die Unternehmen wirklich krass dafür abgestraft. Und das muss man sich genau angucken. Da gibt es aus meiner Sicht hervorragende Chancen jetzt aktuell, weil tatsächlich nur aufgrund von Zahlen, Headlines abverkauft wird, ohne das große Ganze der Unternehmensstory zu erfassen.
Und wie viel Zeit würdest du dir für jeden einzelnen Wert nehmen? Also was diejenigen hier, die jetzt noch nicht so tief im Stockpicking drin sind, überlegen, was sie damit tun sollen. Was für einen Zeitaufwand veranschlagst du?
Ich glaube, das ist jetzt Zeit für den Werbeblock für mein neuestes Baby, den Aktienguide. Nee, Spaß beiseite, aber kann relativ aufwendig sein, wenn ich das nur auf Basis der Originalinformationen mache, dann muss ich mir Geschäftsberichte angucken und so weiter. Sollte man ohnehin tun. Ich bin immer der Meinung, man sollte sein, die Unternehmen, in die man wirklich als Einzelaktie im Portfolio hat, die sollte man kennen. Ja, man sollte genau wissen, worin ist man investiert und sollte einen Grund haben, warum man da investiert ist. Und nur weil die Aktie in der Vergangenheit so schnell gestiegen ist, das ist ein denkbar schlechter Grund, da investiert zu sein, by the way. Aber es gibt natürlich alle möglichen Informationsquellen im Internet, wo man solche Zahlen nachlesen kann, also wo man sich ein Bild machen kann über Kennzahlen, die ich da so genannt habe. Und da ich der Meinung war, dass es gerade für Wachstumsinvestoren, Investoren in Growth-Aktien, kein gescheites System gibt, habe ich mich tatsächlich an einer Firma beteiligt. Im letzten Jahr Aktienguide heißt die, also Aktien.guide im Internet. Und da kann man neben der Dividendenstrategie auch so eine Growth-Strategie, wie ich sie verfolge, mit den entsprechenden Kennzahlen nicht nur verfolgen, sondern für sein eigenes Depot anwenden und diese Zeit, die man aufwendet für diese Analyse deutlich verringern. Also ich gehe davon aus, hier mit einem Tool, dem Aktienguide, sind das 5 Minuten pro Unternehmen, mehr sind es nicht.
Okay, und jetzt hatten wir die viel, also quasi wir differenzieren nochmal den Cashflow im Fall, dass er negativ ist. Das andere war die Bruttomarge. Und kommt da noch was dazu? Sollte ich noch was mir intensiv anschauen?
Also Wachstum natürlich, Profitabilität, Rule of 40 Score, Bewertung, ganz, ganz wichtig und nicht immer nur auf eine Kennzahl gucken. Und dann sich aber auch vergegenwärtigen, dass Kennzahlen nicht alles sind. Ja? Also klar, verschiedene Kennzahlen ergeben ein Bild, aber da muss man auch immer gucken, kommt dieses Bild zustande. Also ich kann zum Beispiel von einem Umsatzwachstum total begeistert sein, aber vielleicht ist es gar nichts wert, wenn das Umsatzwachstum dadurch zustande kommt, dass da Firmen zusammengekauft wurden und dass einfach verschiedene per Akquisition zusammengefügte Umsatzströme sind. Also immer skeptisch sein, wenn da plötzliche Umsatzsprünge sind. Wichtig ist tatsächlich, in die Bilanz auch mal reinzugucken. Ja? Also sich anzugucken, wie viel Cash ist denn da, wie ist die Entwicklung des Barbestandes in der letzten Zeit, wie haben sich die Margen entwickelt. Auch in der Bilanz selber gibt es da irgendwelche Risikofaktoren, immaterielle Vermögensgegenstände, also der berühmte Goodwill, der zustande kommt, wenn Unternehmen zu teuer eingekauft wurden, der auch schnell mal, wenn dann die Integration des Unternehmens nicht so gut funktioniert, abgeschrieben werden muss. gab es ja hier ein bei Privatanlegern sehr bekanntes Telehealth-Unternehmen, Teladoc, die eine Milliardenabschreibung im letzten Quartal da durchführen mussten. Und die Aktie ist fürchterlich abgestürzt. Ich prognostiziere, dass das genau das, also diese Goodwill-Abschreibungen von überteuerten Übernahmen aus dem letzten und vorletzten Jahr, dass das wahrscheinlich in den nächsten Quartalen noch häufiger hier zu sehen ist. Und das kann man ganz, ganz leicht erkennen, indem man wirklich in so eine vereinfachte Bilanz mal reinguckt und sich da den Posten eben immaterielle Vermögensgegenstände anschaut. Mhm. Gerade wie er sich entwickelt.
Und hier sind jetzt auch ein paar Fragen, die gehen auch weg von den Kennzahlen, genau wie deine Bemerkung eben. Ein Teilnehmer sagt, er sehe gestörte Lieferketten auch als signifikant momentan neben den Kennzahlen. Wie problematisch siehst du das?
Das kommt eben ganz stark drauf an. Man kann nicht pauschal sagen, ja, für Tech-Werte sind gestörte Lieferketten ein Problem. Man kann auch nicht mal pauschal sagen, ja, es ist für die Hardware-Komponentenhersteller ein Problem. Und für die Softwarehersteller ist es kein Problem. Also ich habe in meinem eigenen Portfolio gerade die Erfahrung gemacht, dass es ganz, ganz schwer zu prognostizieren ist, wer damit ein Problem hat. Ich hatte jahrelang einen Infrastruktur-Softwarehersteller, muss man jetzt sagen, im Portfolio Nutanix. Müsste man eigentlich glauben, Software sollte kein Problem haben mit Lieferketten. Ja, die sind aber im Verkauf ihrer Software abhängig davon, dass ihre Partner ihre Server verkaufen können, für die diese Art Betriebssystem liefern. Das heißt, Nutanix als Softwarehersteller war ganz stark betroffen von dieser Lieferkettenproblematik, hat eine starke Gewinnwarnung aussprechen müssen. Auf der anderen Seite, eines meiner erfolgreichsten Investments im Portfolio der letzten Jahre ist Pure Storage, ein Speicheranbieter Hardware. Hat jetzt auch große Softwareanteile, aber sagen wir mal ein Hardwarehersteller. Die haben das bisher mit Bravour gemeistert, im Gegensatz zu allen anderen Storage-Herstellern, die ich so verfolge. Haben die sogar erheblich davon profitiert. Also es ist leider nicht so ganz eindeutig zu sagen, wer da direkt darunter leidet. Indirekt leiden sie natürlich alle irgendwo drunter. Die Lieferkettenproblematik drückt aufs Wirtschaftswachstum und wird einer der Gründe zu sein, wenn es wirklich zur Rezession kommt. Das ist auch klar.
Danke dafür. Hier ist eine Frage nach einem Einzelwert. Hast du dich mal mit dem Zulieferer AT&S beschäftigt?
Nein, also nein. Ist nicht meine Baustelle.
Okay, dann noch eine weitere Frage, ein bisschen allgemeiner. Was soll denn jemand tun, der auf einmal feststellt, dass er nur 3 Tech-Werte im Depot hat?
Dass er nur Tech-Werte?
Nur 3 Tech-Werte im Depot hat. Was soll diese Anlegerin jetzt? Ja, genau. Also nicht ausreichend diversifiziert. Wie würdest du aber in der Situation jetzt reagieren? Alles dicht machen, Hut schmeißen?
Also diversifizieren auf jeden Fall. Ja. Also wüsste nicht, wie man mit 3 Werten im Depot glücklich werden kann. Ich könnte wahrscheinlich noch nicht mal ruhig schlafen mit 3 Werten im Depot. aber dann kommt es natürlich ganz erheblich darauf an, was sind das für Werte? Da müssten wir wirklich im Einzelnen reingucken. Wenn es gute Werte sind, dann brauchen wir die natürlich nicht verkaufen. Aber ich würde, was man damit tut, auch gar nicht davon abhängig machen, ob das Depot jetzt, wie kräftig das im Minus ist oder sonst was. Also das ist generell, also die Einstiegskurse sollte man am besten vergessen in dem Moment, wo man sie gekauft hat, weil man muss immer wieder aufs Neue, auf die Zukunft gucken, das eigene Depot anschauen und was sind die Chancen für die Zukunft. Wenn diese 3 Werte jetzt so sind, dass ja, sie im Hype gekauft wurden und die Zukunftsaussichten leider nicht so toll sind, dann würde ich ohne Rücksicht auf Verluste das Depot komplett neu aufstellen. Aber man müsste auch die Historie kennen. Wie kommt es denn dazu, dass da nur 3 Werte drin sind? Also dann lieber 3 ETFs, ja. Ich rede hier immer über Einzelaktien, aber für viele Anleger ist ja Stockpicking vielleicht auch gar nicht das Richtige. Und wenn, dann bitte ein diversifiziertes Portfolio. Und um es klar zu sagen, auch ich rede immer über Technologieaktien, weil das mein Steckenpferd ist, weil ich da meine Expertise habe. Aber auch ich habe andere Aktien im Depot, die, ja, sag ich mal, meine Langweiler-Aktien dazu. Darüber rede ich nur nicht, weil ich da keinen besonderen Mehrwert biete.
Aber ich finde das ein nachvollziehbarer, klassischer Einsteigerfehler, für den man sich nicht schämen muss. Ich habe den vor 20 Jahren auch gemacht, nämlich was gelesen, geil gefunden, alles
Man muss
bisschen
auch
da
dazu sagen,
reingeschrieben.
wenn das jetzt eine Studentin, ein Student ist, der oder jemand in der Ausbildung, junger Mensch, der seine ersten Gehschritte macht und hier mal für ein paar hundert Euro oder meinetwegen auch ein paar tausend Euro erste Aktien gekauft habt, und das ist jetzt nur ein kleiner Teil des gesamten Vermögens, dann ist es ja gar nicht so dramatisch. Schlimm ist jetzt nur, wenn es jetzt ein gestandener Anleger wäre, der da irgendwie alles auf eine Karte gesetzt hat. Sowas habe ich nämlich auch schon regelmäßig erlebt. Das ist wirklich schlimme Dinge sind. Dann am besten noch irgendwelche Meme-Stocks wie GameStop oder AMC oder was da bei den Privatanlegern rumgereicht wurde im letzten Jahr.
Aber stimmst du auch dieser Regel zu, dass man eigentlich all das verkaufen sollte, was man heute nicht mehr kaufen würde? Also quasi als Regel fürs Verkaufen. Ich trenne mich von der Aktie, wenn ich sie heute nicht neu kaufen würde. Das ist ja nochmal eine Bestätigung, deinen Einstiegspreise vergessen und alles immer auf den heutigen Tag bewerten.
Ich würde sagen, mit Einschränkungen ja. Also generell kann ich das unterschreiben, so als generelle Marschrichtung. Aber man muss sich nur dafür vorhüten, dass man nicht jede Nachricht, die man dann hört, einen negativ oder positiv beeinflusst und das deswegen da ins Traden gerät und da ist ja gar kein Langfristinvestment mehr möglich. Ja. Also man muss, bevor man einsteigt, eine gewisse Überzeugung entwickeln. Bei mir ist es so, ich steige dann immer erst mit einem kleineren Anteil ein, eine kleinere Tranche, kleinere Position, von der ich eigentlich haben will. Und dann im Laufe der Zeit lerne ich ja das Unternehmen immer besser kennen. Im Idealfall dauert das dann ein paar Quartale und dann kann einen auch nicht mehr jede einzelne Meldung positiv oder negativ beeinflussen. Aber generell, wenn ich etwas im Depot habe, wo ich mich nicht mehr wohlfühle und ich würde es auf jeden Fall heute nicht mehr kaufen, dann sollte das raus. Wobei, das ist jetzt in der Theorie schön gesagt, es gibt mindestens einen Wert, auch bei mir im Depot, den würde ich heute nicht kaufen, weil er mir jetzt zu hoch spekulativ ist. Die Chance ist riesengroß nach wie vor, die glaube ich weiterhin, aber es ist kein Geheimnis, die Firma Upstart, also ein Fintech, mit Sicherheit das spekulativste Unternehmen bei mir im Depot. Aber es kommt wirklich auf den Einzelfall an. Also man kann auch mal mit überschaubarer Gewichtung eine sehr, sehr risikoreiche Aktie im Depot haben, wenn der Markt eben so groß ist wie da im Falle von Upstart, dass wenn das positive Szenario eintritt, sich das Unternehmen im Wert wirklich vervielfachen wird, dann kann man auch mal ein höheres Risiko gehen. Aber bitte dann nicht nur mit 3 Aktien im Depot.
Und danke für das schöne Bild mit der Eingewöhnung. Also, dass man quasi sich an Aktien in seinem Depot genauso eingewöhnt wie an einen neuen Job oder Kinder in einer Kita. Das ist ein schöner Übertrag. Jetzt gibt es ein paar konkrete Fragen wieder noch zu Einzelwerten. Bist du noch so positiv für Warner Brothers?
Für Warner Brothers, da bin ich doch gerade erst eingestiegen. Warum sollte ich da jetzt negativ sein? Natürlich, Warner Brothers, also die Story ist ja, dass Warner Brothers Discovery jetzt der neue Konkurrent wird von Netflix und Disney. Ist zustande gekommen, das Unternehmen aus der Fusion von Warner Media und Discovery. Ja, Discovery war ein Medienwert aus der zweiten Reihe in den USA mit hervorragendem Management. Warner Media war der Medienriese, der im Konglomerat von AT&T untergegangen ist. Also Warner Media wurde jetzt abgespalten von AT&T, zusammengeführt mit Discovery und wird unter dem, also man muss dazu sagen, Warner Media war wirklich schlecht geführt vom Management her, ist ein Riesenunternehmen, was aus 40 Milliarden Umsatz keinen Cashflow gemacht hat im Medienbereich. Also es ist unglaublich eigentlich. Es ist natürlich kein klassisches High-Growth-Unternehmen, sondern das ist ein Sanierungsfall. Ja? Also die werden jetzt hochverschuldet an den Staat gehen. Das ist das große Problem tatsächlich. Aber große Cashflows erwirtschaften, das ist die Rede von 8 Milliarden schon nach ein, zwei Jahren. Und das ist mein Medienwert derzeit. Also ich bin auch langfristig in Disney investiert, privat. Aber Warner Media habe ich sogar in mein Wikifolio aufgenommen, Warner Brothers Discovery, weil ich den Investment Case für sehr, sehr gut finde.
Jetzt fragt auch jemand konkret nach deinem Wikifolio. Du hättest 14% Cash. Was steht denn bei dir auf der Watchlist ganz oben im Moment?
Also Wikifolio ist ja wirklich so, dass tagaktuell, sogar ich glaube minutenaktuell in fast Echtzeit die Transaktionen gespiegelt werden im Internet. Das ist das Schöne, aber ich habe eben schon mal genannt, deswegen kann ich es ruhig nochmal wiederholen. Airbnb gucke ich ganz genau an, weil an Airbnb wäre ich gerne beteiligt. Ich weiß nur nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist, weil die Reisebranche natürlich auch extrem unter Druck steht und wenn da weitere schlechte gesamtwirtschaftliche Nachrichten kommen Richtung Rezession, dann wird sich die Reisebranche weiter zerbröseln. Aber Airbnb ist so ein Fall, wo ich ja mir durchaus vorstellen kann, mal eine kleinere Position einzusammeln, auch wenn ich davon ausgehe, dass es noch weiter abwärts geht und dann im Laufe der Zeit auszubauen. Aber das heißt nicht, dass Airbnb jetzt wirklich das nächste Investment von mir sein wird. Ich habe eine Watchlist auch im Internet veröffentlicht beim Aktienguide. Da sind, glaube ich, 40 oder 50 Unternehmen drauf. Das sind die, die ich wirklich angucke. Und eins kann ich sagen, das nächste Unternehmen wird eines von denen sein. Aber ich weiß es selber noch nicht hundertprozentig. Das kommt auch wirklich immer auf die Kursbewegungen an, weil bei mir ist die Bewertung zum Einstieg ganz, ganz wichtig.
Jetzt fragt jemand nach Big Caps. Ich weiß es gar nicht. Was ist ein Airbnb? Ist das eher ein Mid-Cap oder würde man das schon als Mid-Cap bezeichnen?
Also es ist sicherlich, nach deutschen Maßstäben wäre es eher ein Large Cap für amerikanische Verhältnisse, irgendwo in der Mitte, oder? Also ich kann mit diesen pauschalen Dingen nichts anfangen. Aber es ist, ja, es ist nicht, hier, ich habe ja normalerweise wesentlich kleinere Unternehmen aus der zweiten Reihe oftmals, aber die sehe ich noch viel risikoreicher momentan. Also die besten Unternehmen, die ich da, wo eigentlich meine Domain-Expertise liegt, Software as a Service, sind mir immer noch zu teuer, um es klar zu sagen. Wird ständig gefragt, ja, wann steigst du denn endlich in Snowflake ein? Ja, Snowflake ist tatsächlich wahrscheinlich eines der besten Unternehmen dieser Branche, wäre ich sehr gerne daran beteiligt, ist mir aber immer noch zu teuer. Und kann ich mir immer noch, ich kann mir auch da vorstellen, dass es nochmal zu einer Untertreibung kommt und momentan sehe ich noch nicht mal einen fairen Preis. Also mir ist es immer noch zu teuer und das gilt für Datadog, einige andere dieser Unternehmen auch noch, die aber auch alle auf meiner Watchlist sind. Also wer weiß, es kann ja auch ganz schnell gehen, dass die Bewertungen sich da anpassen. Wenn wir noch so ein paar Wochen haben, wie die letzten Wochen, dann sieht es in 4 Wochen vielleicht schon anders aus und dann kaufe ich nicht Airbnb, die jetzt schon eben günstig sind auf Basis des Cashflows, sondern dann doch sowas wie Snowflake, keine Ahnung.
Und hättest du eine Einschätzung zur DigitalOcean? Oder?
Nein, also nichts, was ich jetzt fundiert. Ich habe mir die schon mal angeguckt, aber nicht für interessant befunden, sodass ich sie nicht wirklich näher analysiert habe. Ich glaube, ich habe es sogar auf die Watchlist genommen, aber ich verfolge es am Rande. Aber es ist nichts, was jetzt fürs Depot interessant ist momentan.
Und noch eine Einzelwertfrage, kannst du ja auch sagen, ja, nein. Meinung zu ZipRecruiter?
Die sind mir zu sehr abhängig davon, dass sie Traffic einkaufen. Aber natürlich sehen sie optisch günstig aus und auch auf der Watchlist.
Und nächster Einzelwert, PayPal. Ist es eine neue, Moment, ich muss, die Frage ist ein bisschen länger, Entschuldigung, ich war etwas schnell. Würdest du PayPal inzwischen als Value-Titel bewerten und könnte nicht die Möglichkeit von Buy Now, Pay Later ein Turnaround bringen für PayPal?
Also ich war, PayPal ist für mich ein Unternehmen, ich mache mir da immer Feinde, aber aus der Vergangenheit, ich sehe da so viele Bedrohungen für PayPal, ich gucke mir die Zahlen da gar nicht so genau an, die sind auch so ähnlich wie Salesforce, durch Akquisitionen gewachsen in den letzten Jahren, teure Akquisitionen und ich weiß nicht, also ich halte PayPal für angreifbar und ist nicht interessant für mich.
Jetzt nochmal die Frage, welches Equity-Sales-Verhältnis siehst du jetzt attraktiv?
Das kann man so pauschal wirklich nicht sagen. Also das kommt auf das Unternehmen an, es kommt auf das Wachstum an. So ganz generell, ich habe da mal für die verschiedenen Umsatzströme, Umsatzmultiple genannt, in diesem kleinen E-Book, was man sich auf meinem Blog kostenlos runterladen kann. Da ist zum Beispiel das verzeichnet. Und da habe ich immer davon geredet, und zwar nicht aus meiner Erfahrung am Aktienmarkt unbedingt heraus, sondern aus meiner Erfahrung als Unternehmer. Wenn wir früher über Zukauf, Verkauf diskutiert haben, dann war ein vernünftiges Umsatzmultiple von einem wiederkehrenden Umsatzstrom, wie das bei Software as a Service klassischerweise der Fall ist, bei einem ordentlichen Unternehmen, sowas wie 6, also Enterprise Value Sales Verhältnis von 6, ist etwas, was ich okay finde. Da sind wir bei Zoom, da sind wir auch bei Airbnb jetzt so ungefähr in dieser Dimension. Ganz schwer tue ich mich wirklich, wenn immer noch wie bei Snowflake so ein Verhältnis 20 ist. Klar, Snowflake wächst viel, viel schneller. In solchen Fällen, wenn zu dem schnellen Wachstum auch eine starke Profitabilität schon dazukommt, gibt es ja auch so ein paar Ausnahmeunternehmen, kann auch mal ein zweistelliges Enterprise-Value-Sales-Verhältnis okay sein. Gibt es ein amerikanisches Unternehmen, leider nicht bei der Börse Frankfurt gehandelt, vielleicht kannst du da was tun, Edda Doximity heißen die. Das ist ein sehr, sehr interessantes Unternehmen, weil sie schnell wachsen und schon hochprofitabel sind, auch hoch bewertet, aber das finde ich okay. Aber all diese üblichen Verdächtigen, die hier in Deutschland von Privatanlegern gehandelt werden, mit Enterprise Value Sales Verhältnis von 15, 20, nur weil die in der Vergangenheit bei 60 oder 100 lagen, sind die jetzt noch nicht günstig. Das war wirklich ein Hype, das war Luft.
Okay, danke dafür. Ich würde sagen, wir haben jetzt noch ein paar, eine ganze Menge, machen wir noch zwei Einzelwerte. Kannst du ja auch sagen, hast du eine Meinung zu oder nicht? Spotify?
Das wollte ich schon immer mal gerne analysieren, habe ich aber bisher nicht getan. Die Bruttomargen sind halt sehr, sehr niedrig. Das schreckt mich da immer ab. Aber ansonsten ist mir natürlich auch nicht entgangen, dass das jetzt interessant sein könnte.
Und Adobe?
Adobe ist mir zu groß. Also die ganz großen sind mir auch zu unüberschaubar. Ich verstehe gerne ein Unternehmen. Und ich kann ein Unternehmen wie Adobe oder Microsoft nicht mehr wirklich verstehen. Das sind zu viele Umsatzströme, ist zu komplex.
Danke dafür. Und jetzt noch zwei Fragen tatsächlich zu ETFs. Da gibt es eine ganze Reihe. Möchte jemand wissen, ob er den Aktienguide auch mal vielleicht perspektivisch auf ETFs erweitert? Welche Frage, kann man das überhaupt? Aber
ja, natürlich kann man alles. Also der Aktienguide ist als Tool für Stockpicker gegründet worden. Aber ehrlich gesagt, wenn man sich die Historie des Aktienguides anguckt, eigentlich als Hobbyprojekt gestartet, beziehungsweise meine Bedürfnisse maßgeschneidertes Tool. Und mittlerweile hat sich sehr viel mehr draus entwickelt. Also die Strategie von Christian Veröhl ist da abgebildet und von der Susan Levermann nach diesem Bestsellerbuch. Also für Einzelaktien gibt es ja schon sehr, sehr viel. Und natürlich denken wir jetzt auch immer mehr drüber nach, ja, was ist denn mit der Suche nach den besten ETFs? Oder im ersten Schritt vielleicht mal auch einfach nur eine Aktie zu vergleichen mit einem ETF. Solche Funktionalitäten. Ja, wir denken drüber nach, aber es gibt auch für die Stockpicker noch so unendlich viel zu tun und zu entwickeln. Also ich glaube, sagen wir so, in diesem Jahr wird es nichts, aber wer weiß, was im nächsten Jahr kommt. Hängt natürlich auch immer davon ab, wie erfolgreich wir damit sind. Ich bin freudig überrascht, dass auch jetzt in diesen Zeiten, wo sich Interesse an der Börse reduziert, Aktienguide weiter wächst, hätte ich so gar nicht erwartet. Und schauen wir mal, also wenn sich das finanzieren lässt, dann würde ich sehr, sehr gerne ETFs da unterstützen, aber Entscheidung ist da noch nicht gefallen.
Und dann möchte noch jemand zum Schluss, das ist vielleicht ein schönes Schlusswort, wissen, wo man sich denn über den jeweiligen Enterprise Value informieren kann.
Zum Beispiel auf dem Aktienguide. Es gibt aber auch noch andere Tools, muss man sagen. Aber vielleicht tatsächlich mal nicht diese 20, 30 Jahre alten Börsenportale anschauen, wo nur die klassischen Kennzahlen, Kurs-Gewinn-Verhältnis und sowas erläutert werden. Sondern also für mich gibt es eigentlich nur noch zwei Tools, die ich brauche. Das ist Seeking Alpha, kann ich sehr, sehr empfehlen, insbesondere für alle, die sich auch für amerikanische Aktien interessieren. Da bekommt man fast alles an Kennzahlen und vor allen Dingen wahnsinnig viele gute Analysen. Allerdings nur englischsprachig. Also deutschsprachig hat man da ein bisschen ein Problem. Und ansonsten ja einfach mal Aktienguide ausprobieren, ist ja auch für Blue Chips, also eben für alle Large Caps aus Dow Jones, Nasdaq 100, DAX, ATX, die großen Indizes, sind diese Aktien komplett kostenlos mit allen Analysen. Also sowas wie Enterprise Value Sales findet man auch dafür, findet man dafür alle 6.500 Aktien völlig kostenlos. Ansonsten die kompletten Analysen kosten dann maximal 10 Euro im Monat. Also es ist eine große Investition.
Also Seeking Alpha, den Aktienguide und dein Buch wird durch. Ich packe ja, alle Teilnehmer kriegen eine Mail mit der Aufzeichnung und dann packe ich nochmal einen Link zu deinem Buch, zu deinem E-Book rein.
Genau, es ist kein Buch, ein kleines E-Book zum kostenlosen Download, wo aber zumindest so die Grundlagen dessen, worüber wir jetzt geredet haben und auch mit was sind vernünftige Enterprise Value Sales Verhältnisse da drin ist, ja.
Und dann zum Schluss möchte ich dir noch ein großes Lob für die Entwicklung des Aktienguides übermitteln, dass der Teilnehmer, der es ja ausgesprochen hat oder ausgeschrieben hat, seit über 2 Jahren beobachtet, dass ein großartiges Tool im Vergleich zu anderen Anbietern sei.
Vielen Dank, das höre ich gerne und das motiviert mich auch, da wirklich viel Zeit derzeit reinzustecken. Ich bin auch ganz begeistert von dem Tool. Ich meine, ich bin ja Softwareunternehmer und weiß, wie man in meiner Firma vor 20 Jahren Software entwickelt hat, das waren auch schon webbasierte Systeme, aber wie man heute mit einem relativ kleinen Team, also wir sind 6 Leute da beim Aktienguide, sowas entwickeln kann in einer Geschwindigkeit, ist wirklich erstaunlich. Also ich freue mich über jeden, der das verfolgt, über natürlich jedes positive Stimme und schauen wir mal, wo das hinführt. Das macht momentan viel Spaß. Dankeschön.
Dann danke ich dir für deine Zeit und deine Expertise hier und allen Teilnehmern hier für die Teilnehmerinnen für die Regelteilnahme. Und ich wünsche allen gute Nerven und möglichst erträgliche Zeit an der Börse. Das Schlusswort gehört dir.
Ja, nee, du sagst es schon. Also jeder, der sowas zum ersten Mal mitmacht, für den ist es unheimlich hart. Für mich ist es eben nicht der schlimmste Drawdown, sondern aber mittlerweile der drittschlimmste mit über 40% da im Wikifolio. Also im Wikifolio ist es natürlich der höchste Drawdown, das gibt es erst seit 2016, aber 2002, 2003, 2008, 2009, also nach der Dotcom-Krise und Finanzkrise, sah es noch schlimmer aus, auch bei mir persönlich. Ich kann nur sagen, die Qualitätsaktien, die fallen in so einem Bärenmarkt mit allen anderen, aber das sind genau die sich schnell wieder erholen, wenn es dann wieder nach oben geht. Und genau da machen die Stockpicker, die ihre Hausaufgaben gemacht haben, dann die Outperformance, also auch in der Erholung auf dem Weg nach oben. Und diese Erholung wird kommen, nur leider weiß keiner, wann der Tiefpunkt ist und wo die Erholung beginnt. Aber dann kann es sehr, sehr schnell gehen. Hoffen wir mal, dass wir nicht so weit davon entfernt sind. Wir werden sehen.
Also alle ran an die Hausaufgaben. In dem Sinne, tschüss.
Tschüss, ciao.
Der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.